Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag, Psalm 149. Halleluja! Singe dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zion seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen. Mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er hilft den Elenden herrlich. Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja. Zum Gebet und anschließenden Lied lade ich Sie ein, sich zu erheben. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Ja, das, lieber Vater im Himmel, möchten wir tun. Dir gebührt allein das Lob über deiner wunderbaren Schöpfung, über deinem Heilsplan, wunderbar geplant und ausgeführt in und durch deinen Sohn Jesus Christus, in deinem einmaligen Erlösungs- und Versöhnungswunder, in dem dein Herz voller Liebe und Gnade und Güte offenbar geworden ist. Und wir heute Morgen unverdient, als Beschenkte, als Begnadigte, dich loben, dich ehren, dich preisen dürfen. Aber wir möchten dir auch bekennen, dass wir das immer wieder vergessen, in die alten Lieder einstimmen, des Zweifels, des Unglaubens, andere Mächtigkeiten unsere Gedankenwelt beeinflussen, wir dich reduzieren auf unsere Möglichkeiten und dir nicht das Lob geben, dir die Ehre rauben, die nur dir allein gebührt. Vergib uns und richte heute Morgen uns durch die Kraft deines Wortes wieder neu auf die einzige wahre Realität, auf dich, den Herrn aller Herren, den König aller Könige, auf dich, Herr Jesus Christus, aus. Gebrauche dazu deinen Boten Andreas Schäfer, segne, bevollmächtige du ihn. Heute Morgen möchten wir dir dein Volk hinlegen, auf dem dein Wohlgefallen, deine Auserwählung, deine Berufung liegt. Du behütest, bewahrst, segnest. Danke, dass Geiseln freigekommen sind. Bin dich besonders für unsere Kinder, unsere Brüder und Schwestern, die dich lieben, dich kennen, dass du sie auch in dieser Situation behütest, bewahrst, gebrauchst als deine Zeugen. Bringen dir auch unser Land, unser Volk, klagen dir alle Gottverlassenheit, Gottvergessenheit und bitten dich um dein Erbarmen, dass du Türen nochmals öffnest für dein Wort, dass Menschen zu dir finden dürfen. Danke, dass du jetzt über uns wachst, uns behütest, uns konzentrierst allein auf dich, Herr Jesus, und deine Stimme, die Stimme des guten Hirten. Amen.
Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe es einfach nicht gewusst, was im Psalm 149 steht. Dabei habe ich den ja offiziell dutzende Male von gelesen. Aus meinem Hinterkopf war der abgespeichert, endet der Psalm, Halleluja, Amen, fertig. Deswegen wollte ich ja auch aufhören. Ich wollte ja aufhören mit 148. Erstmal Pause, Sie kommen zur Ruhe. Und nächstes Jahr können wir in aller Ruhe weitermachen mit unseren Psalm-Gottesdiensten. Und dann lese ich so nebenbei noch 149 und denke, wenn ein Psalm zum Ewigkeitssonntag passt, dann doch der. Andreas, gib Gas. Denk über den 149. Psalm nach. Und das Erste, was ich gelesen habe in meinem Arbeiten an diesem Text war, wir haben es im Psalm 149 mit einem eschatologischen Hymnus zu tun. Richtig. Das ist ein eschatologischer Hymnus. Man könnte doch einfach sagen, ein Loblied auf die Zukunft, aber es klingt natürlich ein bisschen einfacher. Also, eschatologischer Hymnus klingt gewichtig. Ein Loblied auf die Zukunft, tatsächlich. Wir haben es im Psalm 149 mit einem wunderschönen Loblied auf die Zukunft zu tun, dass die Gemeinde aufgefordert wird, jetzt schon zu singen, obwohl diese Zukunft, die im Psalm 149 beschrieben wird, noch gar nicht in der Realität da ist. Das ist ja das Besondere an so einem eschatologischen Hymnus. Ich singe schon Dinge und sage von Dingen, die noch gar nicht da sind, die erst in der Zukunft dann geschehen und sich ereignen werden. Und dieses Lied, dieser 149. Psalm, der soll uns also heute am sogenannten Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, je nach Tradition, hat er ja verschiedene Namen bekommen, tatsächlich beschäftigen. An diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr, bevor wir dann mit dem ersten Advent ein neues Kirchenjahr einsteigen im nächsten Sonntag, dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr hat diese Perspektive nach vorne, diese Perspektive Richtung Ewigkeit. Er hat diese Perspektive Richtung meiner persönlichen Ewigkeit, wenn ich zum Jesus gehe, wenn ich also sterbe, wenn ich nach Hause gehe zu meinem himmlischen Vater. Er hat aber auch diese Perspektive grundsätzlich. Gott hat Ewigkeit geplant. Beide Akzente schwingen so in den verschiedenen Texten mit drin. Und hier mit dem 149. Psalm haben wir natürlich klar, schnell erkennbar einen Text, der das große Ganze sieht, in dem hier die Gemeinde der Heiligen zum Loben aufgefordert wird und es beschrieben wird, wie sie in Zukunft an einer ganz außergewöhnlichen Tätigkeit partizipieren und teilhaben wird. Und ja, dieses Teilhaben an der richtenden Tätigkeit, die dann ab Vers 6 beschrieben wird, hat natürlich nicht nur Begeisterung ausgelöst. Das sollten wir und wollen wir natürlich gerne kurz zur Kenntnis nehmen. Wir haben zum Beispiel ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, soll ja auch mal zitiert werden hier, aus Psalm 149, da sagt er darüber, das ist doch ein garstig Lied, gefiel ihm gar nicht. Es gefiel ihm nicht und das ist auch nachvollziehbar, denn der Psalm 149 wurde tatsächlich von aus dem Ruder gelaufenen Christenleuten massiv missbraucht. Lasst uns das in der negativen Wirkungsgeschichte kurz sagen, natürlich. Natürlich war das bescheuert und vollkommen daneben, dass die unterschiedlichen Truppenteile des 30-jährigen Krieges, egal ob protestantisch oder katholisch, mit Psalm 149 aufeinander losgezogen sind. Was für ein Irrsinn, die haben sich darin wiedergefunden. Natürlich war das daneben, dass ein Thomas Münzer meinte, er könnte mit Psalm 149 dem lebendigen Gott Ehre bereiten. Ja, ganz bescheuerte Wirkungsgeschichte, klares Nein, natürlich. Aber wie so oft, wenn das Pendel in die eine Richtung ausschlägt, ist der Rückschlag leider nicht die Mitte, sondern schlägt auf der anderen Stelle raus. Und man hat gesagt, auf gar keinen Fall mehr das in irgendeiner Weise bitte mit Realismus füllen. Sucht exegetisch einen Ausweg, damit wir Psalm 149 nicht streichen müssen, sucht einen Ausweg, wie wir mit der Passage ab Vers 6 klarkommen. Ihr Mund soll Gott erheben, sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten. Und dann gibt es tatsächlich im Hebräischen eine Variante, die man dann vielfach gewählt hat, dass man dieses kleine Wörtchen, was da ist im Hebräischen, ihr Mund soll Gott erheben und sie sollen scharfe Schwerter. Und dieses kleine Wörtchen kann man auch in Notfällen mit exegetischen kleinen Verbiegungen auch mit als übersetzen oder mit wie. Und dann ist man natürlich, bam, in einer anderen Ebene. Dann habe ich das Schwert nur noch als wie in der Hand. Also das heißt, ich bin in einer metaphorischen Ebene und bin raus aus 30-jährigen Krieg, raus aus Münzer, raus aus Missbrauch und bin jetzt in der geistlichen Ebene. Ich bin quasi zu der Gedankengang dann in der Jesus-Ebene. Ich habe natürlich kein Schwert dabei. Epheser 6, geistliche Kämpfe und dann ist alles wieder gut. Vielleicht können wir von der einen Seite raus zur anderen Seite raus es in der Mitte wieder neu verorten und sagen, wir haben es hier mit einem eschatologischen Hymnus zu tun. Das heißt, wir werden aufgefordert zu einem Loblied auf die Zukunft. Und tatsächlich, es gibt dann Ausleger, die versuchen, wir die Mittelspur einzupendeln. Manchmal so ein bisschen zögerlich, aber sie gehen dann ihre Schritte. Das Motto, schlägt mich keiner tot. Nein, es schlägt mich keiner tot. Psalm 149 sagt ein Ausleger, der Psalm scheint nahezulegen. Merken Sie die vorsichtige Redeweise? Oh, hoffentlich habe ich nicht zu viel gesagt. Also der Psalm scheint nahezulegen, dass die Gottesgetreuen im eschatologischen Gericht von Jahwe zur Mitbeteiligung gerufen werden. Was für ein guter Satz. Aus diesem Schein können wir ein Schrittchen weitergehen. Beim anderen Ausleger heißt das dann so, tatsächlich die Gerechten sind Teilhaber und Organe des Handelns Jesus Christus. Okay, da ist man schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und dann denkt man biblisch nach und sagt, Mensch, das ist ja wahr. Ja, tatsächlich, das ist ja wahr. Dass mit der Wiederkunft Jesu Christi tatsächlich unter anderem, dass ein ganz wesentlicher Passus neuzeitlicher, neutestamentlicher Lehre ist, die eine nicht kleine Spur im Neuen Testament ausmacht, dass seine Leute partizipieren, teilhaben, mit angestellt sind in diese beiden großen Verben hinein des Herrschens und des Richtens. Tatsächlich, komplett irre, wenn man so einem Sonntagmorgen da so zusammensitzt, das überhaupt zu formulieren. Aber ich erinnere Sie nur so an ein paar Bibelstellen, nur ganz wenige Bibelstellen, dass Sie mir zumindest sagen, ja richtig, da muss man ja mal drüber nachdenken, was hier der Psalm 149 sagt ab Vers 6. Klar, auf alttestamentliche Ebene, klar, erst einmal auf Israel bezogen. Aber auf Israel bezogen, zumindest auf die Apostel aus Israel, ist zum Beispiel ein Wort aus Matthäus 19. Da lesen wir in Matthäus 19, Vers 28, Jesus sprach zu ihnen, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf 12 Thronen und ihr werdet richten, da steht dieses Verb, ihr werdet richten die 12 Stämme Israels. Da steht das. Natürlich haben wir noch im Hinterkopf den Satz aus dem 2. Timotheusbrief, dass der Apostel Paulus mit großer Klarheit dem Timotheus sagt, wer mit dem Christus duldet, der wird auch mit dem Christus herrschen. Und natürlich haben wir im Hinterkopf Offenbarung 1, dass da tatsächlich steht, in Vers 5 schon gleich, dass er uns zu Königen gemacht hat. Und wir zucken so ein bisschen zusammen, zumal in unserem Demokratieverständnis und sind ganz schweigsam und halten uns zurück, was da also in der Bibel rumsteht. Und dann tasten wir uns aber vor und kommen dann tatsächlich in der Offenbarung, den sogenannten Sendschreiben der bedrängten Gemeinde, wohlgesehen der bedrängten Gemeinde. Das sind doch nicht irgendwelche völlig abgehobenen Pseudotruppen, die da in der Offenbarung angeschrieben werden, sondern alles bedrängte Truppen. Da heißt dann im Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 2, wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Er soll sie weiden mit eisernem Stab und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Das ist Zitat aus Psalm 2. So wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm dann geben den Morgenstern. Und dann lesen wir noch ein bisschen weiter und kommen dann das letzte Sendschreiben. Wir kommen das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea und da heißt es dann ganz zum Schluss das Sendschreiben an die Gemeinde, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Okay. Und wenn Sie jetzt weiterlesen, Offenbarung, und kommen dann zu Kapitel 20, da wo dann das tausendjährige Reich anbricht, dann heißt es natürlich, ich sah Throne und sie, diese betreffende Gruppe, und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Was sagen Sie nicht mit mir, dass Psalm 149 nicht irgendwo neben der Spur wäre? Wir entdecken hier etwas ganz, ganz, ganz Eigenartiges, etwas, was uns wirklich hier im Alten Testament, ich habe es nicht gewusst, ich gebe es gerne zu, was uns hier im Alten Testament im Psalm 149 schon vor Augen gestellt wird. Die Getreuen partizipieren an dem Gerichts- und Herrschaftshandeln, wenn Jesus Christus wiederkommt. Eine wahnsinnige Aussage. Eine wahnsinnige Aussage, die uns hier verdeutlicht wird in diesem Psalm 149, in diesem eschatologischen Hymnus. Und alle anderen Möglichkeiten, das irgendwie auf die Geschichte Israels vor der Wiederkunft Jesu zu deuten, gehen vollkommen in die Hose. Geschweige denn, wenn Gemeinde, wir hatten es ja schon, diesen Text missbraucht, das ist auch ganz klar. Aber das, was hier steht, zeigt uns ein heilsgeschichtliches Szenario, einem riesengroßen Bogen, bis der lebendige Gott in seiner Herrschaft mit den Seinen da sein wird. Darf ich noch mal ganz kurz erinnern, manchmal hilft es ja, so einen ganz kleinen Schritt zurückzutreten, damit das wieder klar wird, auch wieder theologisch klar wird. Wir haben ja diese 150 Psalmen. Und mit 149, ja, sind wir beim Vorletzten angekommen. Und wir haben ja miteinander verstanden im gemeinsamen Psalmenlesen, da haben nicht einfach irgendwelche Autoren Lotterie gespielt und haben mal 150 Lieder aneinander geklebt. Sondern die haben tatsächlich das durchdacht, da war der Heilige Geist mit dabei, die haben überlegt, was ist sinnvoll. Selbst unsere schlichten kleinen Gesangbücher haben einen gewissen Aufbau, geschweige denn da die Heilige Schrift. Und natürlich wissen wir, dass bei den 150 Psalmen es ein Doppeltor des Eingangs gibt. Man hat immer die große Doppelpforte, Psalm 1, Psalm 2 erwähnt. Psalm 2, den kennen Sie doch. Das ist der Psalm, in dem es darum geht, dass da der Messias kommen soll. Und dass, wenn der Messias kommt und auftritt, dass das überhaupt keine Begeisterung auslöst. Dass, wenn dieser Messias kommt und eigentlich man dachte, jetzt wird alles ganz wunderbar, wenn Gott seinen Messias, wenn Gott den Christus schenkt, dann wird die Welt jubeln. Nein, die Welt jubelt nicht. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Herren dieser Welt halten Rat miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Lasst uns zerreißen ihre Bande, lasst uns wegwerfen ihre Stricke. Psalm 2. Um Psalm 149, wenn wir fertig sind, heißt es: und bindet die Könige mit Ketten und die Edlen mit eisernen Fesseln. Jetzt haben wir's. Verstehen Sie? Psalm 2, Start, Psalm 149, Finale, hängen ganz eng miteinander zusammen. Das Eingangstor und die Schlusspsalmen korrespondieren unglaublich miteinander. Wenn Sie Psalm 2 und Psalm 149 miteinander lesen, haben Sie quasi den heilsgeschichtlichen Bogen. So sah es aus und so wird es enden. Das ist das, was läuft, und da kommen wir hin. Okay, mein Gott, ich hab verstanden, dass du mir, wie damals deiner Gemeinde, wie damals Israel, tatsächlich den Auftrag gibst, einen eschatologischen Hymnus, ein Loblied auf die Zukunft zu singen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe zwischen diesem Pendelschlag, dann musst du mir erklären, was dein Gedankengang ist, wenn du uns in deinem Wort diesen wunderschönen Psalm gibst, eben auch gerade mit dieser zukünftigen Perspektive der Teilhabe am Herrschen und Richten des Messias durch seine Gemeinde. Lass mich's verstehen, lass mich's begreifen, lass mich's runterbrechen in das, was morgen und übermorgen da ist. Und da entdecken wir zuallererst tatsächlich in diesem Psalm, dass dieser Psalm von ganz starken Kontrasten bestimmt ist. Die Kontrastierung, das ist das, was diesen Psalm so besonders uns hervorheben lässt. Da werden ja völlig verschiedene Welten gezeichnet. Da werden ja auf der einen Seite noch Welten gezeichnet, die komplett aus dem Ruder laufen, komplett aus dem Ruder laufen. Diese berühmten Könige, von denen da die Rede ist, und die Mächtigen, von denen da die Rede ist, die sind eben noch nicht gebunden, die machen noch, was sie wollen. Die unterschiedlichsten Kräfte, die in diesem Universum tätig sind, für uns sichtbare, reale Kräfte und geistige, ganz andere Kräfte, wie auch immer man sie bestimmen mag, die sind noch nicht gebunden, jetzt in der Erfahrung des Psalm 149, aber sie werden zukünftig als gebunden beschrieben. Und auf der anderen Seite steht da Gott. Gott steht da als der Schöpfer, Gott steht da als der König, Gott steht da als einer wunderschönen Souveränität. Danke fürs Aussuchen der Lieder auch heute Morgen. Danke, dass wir da ihn preisen dürfen als den, der absolut mit einer Souveränität regiert. Und auf der anderen Seite ist es noch dieses Toben, dieses Durcheinander mit allem, was dazugehört. Große, massive Kontraste. Und tatsächlich, der Psalm 149 setzt fest, nicht er hofft, nicht er wünscht, nicht er erbittet, sondern er setzt fest, der Ist-Stand dieser Welt wird nicht der Letztstand sein. Das ist festgesetzt, das ist vorgegeben.
Wir aus unserer Zeitachse heraus, wir sehen die Entwicklung, wir beobachten, was läuft. Wir sehen uns bedrängt, dabei geht es uns ja noch gut, das wissen wir. Bedrängt in unterschiedlichen Dingen, was so im großen Universum läuft, was an Umbrüchen geschieht, was an Bescheuertem passiert, in unterschiedlichster Dimension. Unendlich viel Bescheuertes auf dieser Erde läuft. Ja, 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 ja. Und wenn man da irgendwelche Prognosen ablegen wird, was würden Sie sagen, wie sieht diese Erde 2028 aus? Das ist ja nicht mehr weit. Also wird kein Mensch von uns sich getrauen. Man weiß gar nicht, was man denken soll. Welche Kräfte werden welche Oberhand gewinnen? Wo wird es irgendwo noch einen Einhalt geben? Wird es noch mal ein bisschen Stillstand geben? Werden noch mal positive Kräfte deutlich werden? Sei es im Militärischen, im Wirtschaftlichen, im Ethischen, ach, im sozialen Feld, wo auch immer Sie hingucken. Wie wird das werden? Wir können das doch nicht planen. Und jetzt setzt hier Psalm 149 schon mal einen Zielpunkt. Gott wird diese Erde nicht den alten, zerstörenden Systemen überlassen. Boah, ist das gut. Er wird richtend auftreten. Richtend auftreten. Also bei all dem Chaos und bei all den Umbruchssituationen, das zumindest ist ein erkennbares Positivum für uns Jesus-Leute. Dass wir wieder ein bisschen deutlicher, klarer und ohne mit der Wimper zu zucken zum Ausdruck bringen können, was für ein Segen ist das, dass wir den einzigen, den lebendigen, den souveränen Gott als Richter auf dieser Erde erwarten dürfen. Es muss den einen geben und es wird den einen geben. Und Gott sei es gedankt, es wird den einen geben, dem alles Gericht übergeben ist. Und das ist Jesus. Und er wird diese Welt und er wird die Systeme dieser Welt, er wird sie richten. Danke, mein Gott. Das Glaubensbekenntnis stimmt, das stimmt sowieso, aber man soll es auch festhalten. Von dort wird er kommen zu richten. Mit all den Aspekten, die das hat, aber er kommt zu richten. Gott sei Dank, er kommt. Wir kriegen das nicht mehr hin. Wir kriegen das nicht mehr hin. Wir schaffen das nicht mehr. Mit all dem Vorläufigen unserer innerweltlichen Gerichtsbarkeit sowieso. Aber auch mit all dem, was wir selber erleben, was dann an Lüge und Halbwahrheit und Motiven zusammenhängt. Boah, das guckt doch keiner mehr durch. Auch nicht. Auch noch ich bei mir selbst. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Psalm 51 ist doch nicht nur so ein kleines Ehebruchgebet von David gewesen. So ein tiefes Entdecken. In mir gibt es tektonische Verschiebungen, Brüche. Wow, mein Gott, mag ich gar nicht drüber nachdenken. Wie gut, dass du mit deiner Klarheit in jedes einzelne Menschenleben, in jedes System hineinkommst und ein gerechtes Gericht sprechen wirst. Was für ein Kontrast. Erleben Sie den Kontrast? Das ist ein Wahnsinnskontrast, das, was jetzt ist und das, was gesetzt ist für die Zukunft. Und jetzt gibt Gott uns in diesem eschatologischen Hymnus diese Kontrastbeschreibung. Und das ist für unseren geistigen Kopf ganz wichtig, die wir uns orientieren mit unserem Denken, nicht an unseren Überlegungen, sondern immer wieder neu uns nicht eins machen mit den Gedankensystemen dieser Welt, sondern die Metamorphose unseres Denkens ersehnen. Und dazu gehört, Andreas, du musst beständig mit dem Kontrast leben. Du musst mit diesem Kontrast leben. Das ist kein Gutheißen, verstehen Sie, in billiger Weise der Zustände. Aber das nimmt Sie heraus aus einer falschen Erwartungshaltung. Das nimmt Sie heraus aus einem komischen, pseudochristlichen Denken. Das nimmt Sie heraus und bewahrt Sie vor mancher Falle, in der Jesus-Leute letzten 2000 Jahre regelmäßig reingerattert sind, inklusive der beiden Exponenten, die wir da gerade haben im Missbrauch des Psalms 149. Wenn ich das weiß, ich habe in diesem Kontrast jetzt mein Leben als Christ zu erkennen und zu sehen. Das muss ich verstehen, das muss ich erkennen, das muss ich bejahen und dann werde ich vor jedem evolutionären, sukzessiven Fortschritt der Menschheitsgeschichte schon mindestens 25 Fragezeichen machen. Aber dieser Kontrast und das Erkennen des Kontrastes, das danke ich meinem Gott dafür, dass er uns das vor Augen führt. Denn gleichzeitig bewahrt mich das vor einer extremen Gefahr der Depression. Dass man geistig sagen kann, das kannst du doch alles vergessen. Das kannst du jetzt wirklich alles vergessen. Wenn du so ein durchschnittlicher Mensch bist, ohne den Glauben an Jesus Christus und noch halbwegs geradeaus denken kannst, ja, also, was soll das Ganze denn noch? Such dir irgendwo eine nette Insel, wo du halbwegs deine paar Jahrzehnte ableben kannst und dann vergiss es, was in den jetzt letzten paar Jahrtausenden an Menschheitsgeschichte gelaufen ist. Ist nicht gerade hoffnungsvoll idealistisch anzusehen, was die Zukunft betrifft. Und das, was Sie jeden Tag so an Daten reinkriegen, in Ihren unterschiedlichen Informationsträgern, inspiriert Sie jetzt auch nicht gerade optimistisch nach vorne zu gucken. Und da sind wir doch mit drin, wir sind doch mit drin, wir selber sind drin, unsere Kinder, Enkelkinder sind doch mit drin, die leben doch auf diesem Planeten, wir sind ja fast durch. Mein Gott, und dann tatsächlich, das bewahrt mich vor einer ganz enormen Depression. Mein Gott sagt, Andreas, das wird so nicht bleiben. Ich schicke meinen Sohn. Er wird sichtbar auftreten. Und er wird ein gerechtes Gericht üben in dieser Welt. Danke. Das bewahrt mich aber auch vor diesen Auflösungserscheinungen, die es manchmal gibt. Auflösungserscheinungen in dem Sinn, dass ich dann sage, eben weil es alles nichts mehr bringt, ach, vergiss doch deinen christlichen Glauben, vergiss ihn doch. Häng ihn an den Nagel. Behalt so eine halbwegs normale Anständigkeit im religiösen Mittelfeld und zieh es irgendwie durch. Und dann haben wir dieses humanistische Gesülze, mit dem wir da alle so immer rumkämpfen. Du bist gut und ich bin gut und irgendwie sind wir alle gut. Das ist doch nicht mehr christlicher Glaube. Christlicher Glaube sagt doch nicht, wir sind alle nett. Sondern christlicher Glaube sagt, was viel deutlicher ist, wir haben es alle verspielt, wir haben es alle nicht gepackt, wir haben alle daneben gelegt, aber vollkommen. Und ich werde mich nicht anpassen, auflösen, so ein allgemeines Mainstream-Gesülze. Nein, das werde ich nicht. Sondern ich stelle mich genau in diesen Kontrast hinein, in diesen Kontrast, wo da Menschen mitten schon in dem ganzen Dunklen von Psalm 149 das Siegeslied der Zukunft singen. Tatsächlich. Damit ein ganz anderes Profil bekommen. Ganz anderes Profil. Weder idealistisch noch depressiv. Weder diese krempelt die Ärmel hoch Haltung noch Kampf um dein Recht Gedöns. Sondern sieh ganz nüchtern die geistigen und realen Kräfte und Mächte eines dämonischen Systems und erwarte die Wiederkunft des Christus als Richter und Herr. Ich lebe im Kontrast. Und alle Theologie, bis in einen Gemeindeaufbau, die diesen Kontrast, wie auch immer, meint, auflösen zu sollen, hat vom Psalm 149 ein großes Nein. Wir leben im Kontrast. Wir leben im Kontrast. Und das erleben wir am Zweiten, was in diesem Psalm besonders macht. Das Zweite ist im Psalm, ist nämlich das Entdecken, dass hier tatsächlich nun, überraschenderweise, die an ihn glauben, eine ganz besondere Beschreibung und Bezeichnung bekommen. Wir lesen hier normalerweise als Lesetext von der Kanzel ja Luther 84. Und da in der Luther 84, da bekommt diese besondere Beschreibung die Übersetzung die Heiligen. Haben Sie entdeckt? Dreimal taucht in diesem kurzen Psalm diese komische Beschreibung aus. Dass Menschen, die an Gott glauben, dass Menschen, die eine Vertrauensbeziehung haben, dass sie die Heiligen genannt werden. Vers 1, Vers 5, Vers 9. Singet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Vers 5, die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Und abschließend, solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Herzlich willkommen alle Heiligen. Das Wort, was da steht, das wird in anderen Bibelübersetzungen anders bezeichnet. Manche haben da die Treuen oder die Frommen oder die Gehorsamen. Das sind alles Übersetzungsversuche für das Wort, was da steht. Und Sie kennen das Wort, das da steht. Was da steht, das sind die Chassidim. Die Chassidim. Und das Wort, was da in der hebräischen Sprache dahinter steht, ist Chesed. Und Chesed ist Gnade und Treue. Und Chesed ist auf der einen Seite das, was Gott uns gegenüber ist und gibt. Er ist liebevoll, barmherzig, treu, fest, beständig. Übersetzen Sie es, wie Sie Freude haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich so die Chesed Gottes erfahren habe, dann will ich wiederum auch ein solcher sein, der in Chesed Gott gegenüber lebt. Und daraus kommt dieses Wort, Chassidim. Und dieses Wort steht da. Das ist eine starke Beschreibung für Menschen, die an Gott glauben. Schon damals war diese Beschreibung ein Kreis innerhalb eines größeren Kreises. Schon damals, zur Zeit des Psalm 149, hat man also nicht pauschal ganz Israel als Chassidim beschrieben, sondern man hat gesagt, innerhalb des Volkes Israel gibt es Chassidim. Ach so. Schon damals hat eine Majorität vor sich hingelebt, wie sie so vor sich hinlebt. Und es gab eine Gruppe von Menschen, denen es ganz wichtig war, die empfangene Gnade, Chesed, wiederum widerspiegeln zu lassen mit einem Leben aus Chesed, aus Treue in dieser Beziehung zu diesem Gott. Und dieses Wort, das steht jetzt hier. Ja, die Gemeinde wird auch beschrieben mit dem, dass sie einen Schöpfer hat und dass sie einen König hat und dass sie die Söhne des Zions sind, alles richtig. Aber das, was Psalm 149 in einer Regelmäßigkeit dreimal widerspiegelt als Hallo, vergiss es nicht, ist, dass die das eschatologische Lied singen, die in ihrem Leben gesagt hat, ich gehöre zu dieser Gruppe der Chassidim. Ich gehöre zu dieser Gruppe, weil ich unendlich viel Gnade, Treue und Liebe und Barmherzigkeit und Fürsorge meines Gottes erlebt habe. Ich bin der Empfänger. Ich bin der beständige Empfänger. Und umgekehrt auf der anderen Seite will ich jetzt auch der sein. Ich will der sein, der diesem Gott entsprechend jetzt in dieser Zeit, in dieser Kontrastzeit, jetzt in dieser Kontrastzeit, diesem Gott gegenüber erkennbar lebt, wie die Gruppe der Chassidim lebt. Das ist ja interessant. Dabei ist wichtig, sehr wichtig in diesem Text, ach, Psalmen sind einfach stark. Dabei ist wichtig in diesem Text zu begreifen, das ist gar kein Vorteil für sie. Wir denken ja immer utilistisch. Also im Sinn von, was bringt mir das? Wenn ich das mache, muss doch das bei raus. Nein, sie sind der Doofe. Also wenn sie so leben, gehören sie zur Restegruppe. Dann gehören sie zu denen, die es nicht gepackt haben. Das heißt, die haben nicht geschnallt, wie man hier auf dieser Welt halbwegs gut durchkommen muss. Wie das Ganze hier funktioniert. Wie man hier seine Schäfchen noch ins Trockene bekommt, wenn dann eben alles so bescheuert läuft. Sondern sie sind hier, haben Sie es gelesen? Sie sind hier bei den Armen. Sie sind bei den Elenden, Vers 4. Sie sind bei denen, die Wohlgefallen nötig haben. Da muss jemand auf sie aufpassen. Diese Gruppe, die macht keine Punkte, diese Gruppe macht keine Schnitte, diese Gruppe kommt auch nicht unbedingt weiter, diese Gruppe wird auch nicht die Majorität, diese Gruppe wächst auch nicht, die boomt auch nicht. Das sind die Deppen. Und die haben ganz bewusst gesagt, genau so und nicht anders will ich leben. Und damit dem einzigen und ewigen und bleibenden mein kleines Leben weihen. Er war mir gegenüber und ist mir gegenüber und in alle Ewigkeit mir gegenüber treu, liebevoll, zuwendungsstark, barmherzig, tragfähig. Jeden Tag leben Sie und ich von seiner Chesed. Und ich will, dass mein kleines Leben das widerspiegelt. Ob mir das was bringt, ist doch mir sowas von egal. Ob das die Majorität gut findet, das ist nachteilrangig. Entscheidend ist, dass damit ein Leben gelebt wird, mitten im Kontrast, das einem jetzt schon mitten im Kontrast die Ehre gibt, nämlich dem allmächtigen Gott. Und das zeigt sich jetzt im alltäglichen, ganz normalen Lebensstil. Ohne Drama, ohne Drama. Ich bin Gott treu. Er ist mir treu, ich lebe von seiner Chesed, seiner Barmherzigkeit und Liebe. Und ich bin es ihm gegenüber. Und der lebendige Gott, der durch seinen Heiligen Geist in ihnen wohnt, meine Güte, der zeigt das doch, wie das bei ihnen aussieht. Ich bleibe dabei, da kriegen sie mich auch jetzt nicht mehr weg, dass in durchschnittlich 90% der Fälle klar ist, was Gott von ihnen will. Das ist sehr übersichtlich morgen übermorgen. Da kommen die unterschiedlichsten Welten auf sie zu in ihren Systemen und sie wissen ganz genau, was Gott will. Womit sie ihm Ehre bereiten. Womit sie ihm ihre Treue dokumentieren. Womit sie ihm sagen, mein Gott, das mache ich, weil du das so willst und du das so siehst und das dir so gefällt. Ende. Alltag, Alltag, als Leben in der Gruppe der Chassidim, als Leben in der Gruppe derer, die mit ihrem Leben jetzt schon das ausdrücken wollen. Nein, die verkrümeln sich nicht, nein, die werden nicht noch komischer, als sie schon sind. Sondern die leben ganz aktiv in ihren Beziehungen, in ihren Arbeitsverhältnissen, in den sozialen Gruppen und allem, was dazugehört. Junge, Alte, Kluge, Dumme, alles. Aber immer wieder geht es um das eine Ding. Mein Gott, wie kann ich mit meinem Alltag dir gegenüber treu sein? Und damit dir in der Gruppe der Chassidim Ehre bereiten, mitten in diesem Kontrast. Und dazu zählt natürlich auch, ja natürlich, dazu zählt auch eben, dass ich ja dann auch Licht und Salz bin in dieser Welt. Das fällt natürlich auf. Ha, Logo, da müssen Sie gar nicht mehr so schrecklich viel machen. Allein durch Ihre ethischen Grundprinzipien sind Sie so dermaßen außerhalb der Majorität. Ha, das ist doch schon so andauernd ein Fragezeichen, wenn Sie kommen. Ist es tatsächlich möglich, noch 2023 so zu leben? Ich dachte, alle Dinosaurier wären weg. Und dass man doch tatsächlich noch mit an den ethischen Prinzipien Gottes festhalten kann. Dass man tatsächlich noch in den Eckdaten einer Religion leben kann, deren Gründung vor 2000 Jahren stattfand. Das soll man nicht meinen, dass man die Dinge so lange halten. Und dass sie mit großer Klarheit da ihren Weg gehen und sagen, das werden auch die Jesusleute der nächsten Generation so machen. Aber natürlich, ich empfinde es sogar so, dass die nächsten Generationen wesentlich straighter, klarer, deutlicher das Leben. Ich finde das großartig, fröhlich weiter. Aber ich will treu sein. Ich will treu sein. Manchmal sind es Kleinigkeiten, da guckt kein Mensch zu. Manchmal sind es herausragende Entscheidungen. Manchmal mache ich auch Fehler, da muss ich das korrigieren. Aber ich will treu sein. Ich gehöre zur Gruppe der Chassidim. Mitten in dieser Zeit leben die heilig, treu, gehorsam mit Gott und für Gott. Wir können nicht anders. Wir wollen auch nicht anders. Wir werden das auch nicht tun. Und wir sind als die Treuen unterwegs. Aber es gibt also dann in dem Leben ja keinen richtigen Fortschritt. Nein, es gibt keinen richtigen Fortschritt. Verstehen Sie, haben Sie es gesehen? Das Bild, was Psalm 149 einzeichnet, knüpft an die Zentralerfahrung Israels an. Am Anfang wird ja erwähnt, dass jetzt dem Herrn ein neues Lied gesungen werden soll. Aber wir werden immer nervös mit dem neuen Lied. Je nachdem, wie man das füllt, das ist nicht unbedingt das moderne Lied. Das kann auch ein modernes Lied sein. So wenig wie das alte Lied altmodisch und vergangen ist. Sondern im Denken der Bibel im Alten Testament ist das neue Lied dann zu singen, wenn das Neue passiert ist. Das alte Lied ist das Mose-Lied. Das alte, gute, erste Lied, was gesungen wurde, ist das Mose-Lied. Deswegen müssen Sie zurück in die Geschichte, als das Mose-Lied entstanden ist. Sie müssen zurück in 2. Mose 13, 14, 15. Sie müssen das mitkriegen. Wann hat man denn das erste Lied, was ein gutes Lied war? Wann hat man das erste Lied gesungen? Hat man das vor dem Roten Meer oder nach dem Roten Meer gesungen? Ah, toll. Vor dem Roten Meer, Ecclesia Pressa. Zusammengedrückte Gemeinde. Gab es irgendwie einen Fortschritt? Nein, die waren ihr ganzes Sein einfach zusammengedrückt. Bis zu dem Moment, an dem der lebendige Gott in den Himmel aufgemacht hat und hat mal ein bisschen pusten lassen und sie hindurchgehen konnten durch dieses Rote Meer. Und auf der anderen Seite waren sie Ecclesia Triumphans und haben das Mose-Lied gesungen. Und genau diese Denke, ist schon im Alten Testament da. Singt dem Herrn ein neues Lied, weil er ba, 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 ba getan hat. Ja? Und im eschatologischen Hymnus singt dem Herrn ein neues Lied. Warum? Weil eine neue Rote Meererfahrung eingetreten ist. Und jetzt begreifen Sie mit mir, warum auch dann die Offenbarung des Johannes das Mose-Lied wieder gesungen wird. Das wird quasi als Remake wieder gesungen. Also in Erinnerung, wow, jetzt können wir es mal neu singen, neue Noten, neue Aufmachungen, neue Umstände. Wir singen nochmal das Lied von 2. Mose 15 mit der Erfahrung der Wiederkunft des Herrn gekoppelt als das neue Lied. Als das neue Lied. Aber eigentlich Fortschritte. Jetzt. Im Wesentlichen. Nein. Sie stehen mit mir am Roten Meer, haben die Hosen voll, haben Panik, wissen nicht, wie lange das noch dauert, finden das alles nicht unbedingt toll, versuchen halbwegs standhaft zu sein. Und werden aufgefordert, jetzt, jetzt schon. Ist ja irre. Jetzt schon das Lied zu singen, was sie ja eigentlich erst singen wollten und können, wenn sie, nein, nein, jetzt schon. Warum sollen wir denn jetzt schon singen? Weil diese Zukunft, die ist schon gesetzt, die steht schon fest. Die Zukunft steht fest. Du, der du in Christus bist und zu seinen Chassidim gehörst, hast Anteil am Herrschen und Richten mit dem Christus. Das steht fest. Und deswegen hat die Ecclesia Pressa, die zusammengedrückte Kirche, nicht nur ihre Klage zu Gott gebracht, das auch, und ihren Maranatha-Ruf, das auch, und ihr Herr, ich sehne mich nach einem Ortruf, das auch. Alles richtig, bitte, alles richtig. Sondern sie hat, und das ist der dritte Gedankengang, sie hat etwas vorweggenommen, was noch gar nicht da ist. Fachwort, theologisches Fachwort, wenn Sie wollen, Antizipation. Ich nehme etwas vorweg. Ich nehme einen Zustand vorweg. Den nehme ich schon ins Heute hinein, obwohl ich noch zur Ecclesia Pressa vor dem Roten Meer gehöre. Und eigentlich das Lied zur Ecclesia Triumphans gehöre. Ich nehme es vorneweg. Das ist der Sinn eines eschatologischen Hymnuses. Ja, wenn das so ist, dann müsste es ja eigentlich solche eschatologischen Hymnen auch, gibt's auch heute. Und nicht nur heute, sondern die gab es auch schon in den vergangenen Jahrhunderten. Zum Beispiel heißt da ein eschatologischer Hymnus, wachet auf, ach, das hatten wir schon gesungen, okay, das sind wir schon durch. Also das wäre zum Beispiel ein klassischer eschatologischer Hymnus, denn es wird Ihnen schon das Gloria, das singen Sie heute schon. Mach keine Hektik, das kommt ja erst noch. Nein, Sie singen es heute schon. Oder denken Sie an diesen Blumhardt-Klassiker, Melodie gewöhnungsbedürftig, Sprache vielleicht auch, inhaltlich der klassische Hymnus. Das, Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein, wird die ganze Welt, wenn das kein Hymnus ist. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis, Bedrängnis, Kontrastprogramm. Wir folgen Jesus dir, Chassidim. Denn alles muss vor dir sich beugen und auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Oder denken Sie an den großen Hymnus, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wo es diesem wunderschönen Missionslied heißt, am Ende, du wirst dein herrlich Werk vollenden. Nicht, ach, vollende dein herrlich Werk, sondern du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger ist. Und hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen, du tust doch über Bitten und Verstehen. Und Gemeinde wird immer und immer und immer und immer wieder eschatologische Hymnen singen. Die stehen noch am Roten Meer. Die beamen sich nicht weg. Die reden das nicht schön, sondern sie ziehen es vor. Sagen jetzt, jetzt, jetzt wird schon gesungen. Wir sind noch mittendrin im Kontrastprogramm. Wir leben noch als Chassidim. Aber wir singen schon die richtigen Lieder. Wir singen schon die richtigen Lieder. Was ist das denn mit diesem eschatologischen Hymnus? Einmal ist das ganz wichtig. Ehre Gottes. Das ist Ehre Gottes. In all dem, was diese Welt kennzeichnet, in allen Schattierungen, inklusive meiner eigenen Gebrochenheit und Zerbrechlichkeit und Sündhaftigkeit, ist das ein Satz, den Gott ehrt. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Das Jesus-Sieg bleibt ewig ausgemacht. Gloria sei dir gesungen. Das ist Ehre Gottes. Ehre Gottes. Ich sage es mal ein bisschen flapsig. Nachher ist das kein Thema mehr. Meine Güte, wenn Sie da sind, kriegen Sie Ihr Gloria von selbst hin. Aber jetzt sind Sie Ecclesia Pressa. Jetzt denken Sie, mein Gott, wie soll das werden? Mit mir, meiner Truppe, meiner Gemeinde, deiner Welt, deinem Volk. Jetzt ist Ehre Gottes. Mein Gott, das hast du gesagt und das wird sein. Und natürlich bejahe ich auch, indem ich dann das Lied vorziehe, indem ich es antizipiere, bejahe ich den von ihm gewählten Weg. Sie hätten doch das anders gemacht, wenn Sie mit im heilsgeschichtlichen Komitee gesessen hätten. Aber natürlich, doch nicht so krass. Sie hätten so eine sukzessive Weiterentwicklungssystematik eingebaut, damit wir so ein bisschen wie der Windhund nach dem Kaninchen ins Rennen kommen. Und Gott hat das so krass gemacht, so krass. Wir leben jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind jetzt im Kontrastprogramm und wir sind als Chassidim unterwegs. Und da bist du in dieser Gruppe, die wir gerade beschrieben haben. Aber ich bejahe das, mein Gott, indem ich antizipiere den Hymnus nach vorne, bejahe ich deine heilsgeschichtliche Setzung. Ehre Gottes, Bejahung seines Weges, ist ein Gehorsamsakt. Und das Dritte, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Ich habe es bei mir so formuliert. Es ist Therapie für meine Seele. Die Antizipation des Lobliedes ist Therapie für meine Seele. Es ist, als ob Sie den Kopf aus dem Schlamm rausgucken lassen und wieder normal leben können der Dimension Gottes. Also Sie werden therapiert mit Ihrer angefochtenen Seele der Chassidim im Kontrastprogramm. Wenn die antizipieren, sie das Lied nach vorne nehmen. Also ja, tatsächlich, wenn sie ein klein bisschen egoistisch sind, dann sollten sie ab und zu einen Hymnus auf die Zukunft singen. Denn das therapiert, das tut ihrer Seele gut. Weil sie da das, was kommt, das, was schon gesetzt ist, sie ziehen es als Realität in ihre Gegenwart hinein. Das hilft ihnen, die nächsten paar Schritte im Schlamm weiterzugehen. Gut, mein Gott. Ach, wie gut. Ja, das will ich leben, das will ich leben. Du hast mir den Kontrast vor Augen gestellt und ich erkenne ihn, akzeptiere ihn und bin über die Maßen dankbar, dass du den Schlusspunkt, den Finalpunkt, die Umkehrung und die Wende setzen wirst. Und bis dahin bin ich im Kontrast. Ja. Ja, mein Gott. Ich sage es ja an diesem Ewigkeitssonntag wieder neu. Ich gehöre dieser komischen Truppe. Klein, überschaubar, bisschen skurril, aber unglaublich heilig zur Gruppe der Chassidim. Und nicht nur der Paar, die hier in Deutschland noch rumkrabbeln. Ich sehe mich verbunden mit den Chassidim, die auch an diesem Sonntag ganz anders unterwegs sind als wir. Als die Elenden und die Armen, zu denen gehöre ich. Und ich will diese Treue, die ich von dir erlebe, ich will sie widerspiegeln mit dem, wie ich lebe. Sichtbar oder für die Majorität unsichtbar, nur von dir gesehen. Aber so bin ich. Ich gehöre zu den Chassidim. Und ich antizipiere, ich ziehe nach vorne. Allein und in der großen Gemeinde das Loblied. Ist das gut? Ja, das ist gut. Eine unserer Töchter hat in den vergangenen Wochen an einem besonderen Musikprojekt teilgenommen. Ein Riesenchor sollte zusammengestellt werden. Hunderte von Sängern. Wie macht man sowas? Ganz dezentral wurden kleine Gruppen gegründet. Sie war auch in einer solchen Gruppe. Es war grauenvoll, sagt sie. So grauenvoll, weil das Lied, was da gesungen wurde, was ja nachher im Großen gesungen wurde, war kaum wiederzuerkennen. Ja, das heißt, sie ist aus der kleinen Gruppe sogar teilweise ausgestiegen, weil die war kontraproduktiv. Und nach der kleinen Gruppe kam dann zuerst mal ein Treffen von mehreren kleinen Gruppen. Da war schon so ein bisschen erkennbar, da geht's hin. Und dann kam der Tag, als alle Kleingruppen zum ersten Mal mit der mittleren Größe zusammenkamen. Wow, ach so. Und dann kam der Tag der Aufführung. Aber bis dahin gab es eben schon die Antizipation. Wir bekamen das ja mit. Kein Familienchat ohne irgendeine Zwischenaufnahme. Das Teil hat man diesen Stufen der Antizipation dessen, was dann kam. Und dann kam es endlich. Wow, das war's. So, das ist unser Leben. Wir singen jetzt schon unser Loblied. Klein wird allein. Letzte Woche sagte mir jemand, dass unser Singen im Hauskreis ist grauenvoll. Das mag sein. Das mag subjektiv und auch faktisch so sein. Okay, das sind noch mehrere Hauskreise. Aber die Antizipation des Lobliedes, ey, wichtig. Sie kriegen nicht immer ihren Top-Pianisten, um mit ihren 3,8 Menschen noch den Halleluja zu splättern. Aber ich singe den eschatologischen Hymnus schon heute. Ich singe ihn heute. Und ich bin als Chassidim unterwegs und antizipiere. Und dann gilt genau der Satz. Es gilt der Satz. Merken Sie es? Singt dem Herrn, Klammer auf, jetzt schon, Klammer zu, das neue Lied. Wer soll das singen? Die Gemeinde der Chassidim, die soll ihn loben. Aber das sollten wir tun. Und wissen Sie, als ich das Schlusslied ausgesucht habe, so schrecklich viele eschatologische Hymnen haben wir gar nicht, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich habe das schon x-mal gesungen, aber ich habe noch nie entdeckt, dass es da heißt, lobpreiset unseren Gott, singet ihm ein neues Lied. Jetzt singen wir es nochmal richtig. Ja? 366, das wollen wir nach dem Gebet singen. Und wenn Sie Freude haben, dann lade ich Sie ein zu einem richtig guten eschatologischen Hymnus. Kann man kaum sitzen bleiben. Wir stehen auf. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus. Was für ein Kontrast. Was für ein irrer Kontrast. Und was ist das gut, dass wir das singen, sagen und beten dürfen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Und das irre wir, deine Chassidim, partizipieren, nehmen teil am Herrschen und Richten in deiner Zeit. Und bis dahin, mein Gott, bis dahin sind wir unterwegs. Wollen dir treu sein, wollen dir dienen, wollen dir Freude bereiten, wollen Licht und Salz sein in dieser Welt und bitten dich, dass wir mit unserem ganzen Sein, in all seinen Schattierungen, dir jetzt schon die Ehre geben. Und dazu zählt auch, dass wir dir jetzt schon das neue Lied, das Lied unserer Zukunft singen. Allein, in Gruppen, gemeinsam, bis wir vor dir dann dieses berühmte Gloria anstimmen. Mein Gott, lass uns im Kontrast klar die Spur erkennen, und im Weg als Chassidim dir treu sein und das Lied der Zukunft heute schon singen. Wir, die Gemeinde der Heiligen, soll dich loben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.